Es gibt für uns nichts Wichtigeres, nichts Bedeutenderes, nichts Schöneres, als wenn der Herr selbst kommt und tut ein Werk an uns. Wenn er kommt, dann fließt die Liebe, dann ist Trost, dann ist Ermutigung, dann kommt Wiederherstellung. Wir werden wieder klar, wir sehen wieder richtig, verstehen, worum es wirklich geht. So viele wichtige Dinge passieren. Wenn er kommt, ist das Licht da und die Finsternis muss weichen und Ketten werden zerbrochen. Ketten werden zerbrochen. Und der Herr tut ein tiefes Werk in dieser Gemeinde, das so tief geht, bis in die letzten Verästelungen, bis in die Wurzeln hinein. Und all das, was der Feind in den Jahren und Jahrzehnten angerichtet hat, es ist zu Ende gekommen. Es ist zu Ende gekommen. Dem Feind wird die Tür für immer verschlossen. Nur noch ein Geist wird regieren in dieser Gemeinde und es ist der Heilige Geist. Es ist nicht religiöse Kontrolle und Macht haben wollen und herrschen wollen und all diese Dinge. Damit ist fertig jetzt. Es hat genug Schaden angerichtet. Wenn der Herr kommt, fallen die Ketten. Halleluja. So, ich möchte heute meinen letzten und wichtigsten Teil aus der Serie bringen. Ich spreche seit Donnerstag. Einige von euch waren nicht da und das gibt mir die Gelegenheit zu wiederholen. Ich bin Lehrer und Lehrer wollen wiederholen. Aber nicht, weil sie eine Macke haben, sondern weil sie wissen, je mehr Wiederholung ist, wie es Paulus sagt, euch immer wieder dasselbe zu schreiben, verdrießt mich überhaupt nicht und euch macht es umso fester. Die grundlegenden Dinge über wer ist Gott und was tut er und wie habe ich darauf zu reagieren, können wir nicht oft genug hören. So, ich spreche hier über das erste und größte Gebot, über das, was Gott am allerwichtigsten ist. Er will, dass wir ihn lieben von ganzem Herzen, mit aller Kraft. Und er weiß, das ist unser größtes Glück. Es gibt kein schöneres, kein friedvolleres, kein erfüllteres Leben, als wenn wir wirklich ihn lieben von ganzem Herzen. So sind wir gemacht. Und irgendeine andere Art zu leben, wird uns schaden und wird unser Glück mindern. Wir sind gemacht für ihn. Wir sind gemacht, ihn zu lieben. Und ihn zu lieben heißt nicht für ihn zu arbeiten oder irgendwie eine Aufgabe in der Gemeinde zu haben. Ihn zu lieben heißt ihn zu lieben für das, was er ist. Ihn zu schätzen, ihn zu ehren, ihn zu bewundern, sich an ihm zu freuen und erfüllt zu sein von diesem wunderbaren Anblick seiner Schönheit. Und dann war eine weitere wichtige Aussage, wir können gar nicht lieben, was wir nicht kennen. Also wenn wir Gott lieben lernen wollen, dann müssen wir ihn persönlich kennenlernen, sein Wesen, sein Charakter. Und das nächste Wichtige war, Gott muss in uns ein Werk tun, damit wir überhaupt ihn erkennen können. Ich gebe euch ein Herz, mich zu erkennen, hat er gesagt. Und das ganze Evangelium geht um eine einzige Sache. Gott ist gekommen, uns ein neues Herz zu geben. Ein Herz, das ihn erkennen kann, ein Herz, das ihn lieben kann, das nicht aus Stein ist, sondern das fleischern ist. Das heißt, das ist berührbar. Das kann ihn erleben, das kann ihn genießen, das kann von ihm geleitet werden, das ist nicht starr und stur. Ein Herz, in dem neue Verlangen wohnen. Gott pflanzt neue Begierden in uns ein. Er reißt die alten Begierden raus und er pflanzt neue Begierden ein. Ihn zu lieben, für ihn da zu sein, rein zu leben, das sind Begierden, die vom Himmel kommen und die muss Gott einpflanzen. Niemand aus uns heraus, nur weil er in einer christlichen Familie geboren ist oder seit Jahrzehnten in einer Gemeinde ist, kann diese neuen himmlischen Begierden in sich schaffen oder entfachen. Das ist völlig unmöglich. Es braucht Gott, wie wir am Anfang diesem Zitat, ich bin ganz beeindruckt, dass es hier so schon fast Live-Zitate gibt, also 24 Stunden Verspätung, aber immerhin, ja. Es braucht Gott, um Gott zu lieben. Und er hat versprochen, zu kommen und uns ein neues Herz zu geben. Das ist das Zentrum. Und es gibt heutzutage sehr viel Christsein, wo es um alles geht, aber nicht um das, worum es Gott geht, um das Herz. Und ein Christsein ohne das Werk Gottes an unserem Herzen hat nichts mit Bibel und Neuem Testament zu tun. Es ist ein menschliches Imitat. Viele meinen, ja, wenn wir nur alles richtig tun und pünktlich die Versammlung besuchen und am Programm teilnehmen, dann ist es gut. Jesus sagt, dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist ferne von mir. Also damit sagt er, es reicht nicht aus, alles richtig zu machen. Es reicht nicht aus, alles richtig zu beten und alle richtigen Lieder zu singen, wenn das Herz nicht dabei ist. Er sagt, vergeblich dienen sie mir. Das heißt, dann ist alle Mühe umsonst und die Ergebnisse, die wir haben möchten, nämlich den Frieden Gottes und die Veränderung und die Erfüllung und diese Identität, ich tue das, wofür ich geschaffen bin, diese Ergebnisse werden sich niemals einstellen. Das Herz muss nahe sein bei ihm. Und es braucht eine Freisetzung, um ihn zu sehen. Und das ist das große Verlangen von Jesus. Johannes 17, 24, er betet, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dass sie bei mir sind. Er begehrt deine Nähe. Er begehrt, dass du ganz nahe bei ihm bist. Und wie nahe du bist, hängt mit dem Zustand deines Herzens zusammen. Wenn Jakobus sagt, naht euch zu Gott, dann meint er, bring dein Herz zu Gott und lass dich ziehen mit Seilen der Liebe. Lass dich ziehen in die Arme des Vaters. Lass dich ziehen in die heilige Gegenwart Gottes. Er muss uns ziehen. Und dann können wir laufen. Ich will, dass sie bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Das Zentrum des Evangeliums ist, die Herrlichkeit Christi zu sehen. Das ist das Zentrum. Wenn wir nicht sehen, werden wir davon nichts haben und vor allem, wir werden nicht verändert werden. Weil was sagt Paulus? Wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn und werden so verwandelt in dasselbe Bild. Verwandlung geschieht durch Sehen. Wir werden verwandelt in das Bild Christi, wenn wir das Bild Christi im Geist sehen. Wenn wir seine Demut nicht sehen und schätzen, wird niemals Demut in uns hervorkommen. Niemals. Nur ein religiöses Imitat. Wenn wir seine Liebe und seine Barmherzigkeit nicht sehen, wird das niemals in uns wachsen. Das Beste, was wir hinkriegen, ist ein seelisches Imitat. Wo wir am Sonntagmorgen uns zusammenreißen, für eine Stunde einander anlächeln, sei gesegnet, Bruder, und dann gehen wir nach Hause und sagen, hast du gesehen, was der wieder heute gemacht hat? Hast du gesehen, was die für Klamotten angehabt hat? Ist ja unmöglich. Das ist keine Liebe, das ist Heuchelei. Und Heuchelei gehört nicht in das Haus der Kinder Gottes. Die Liebe sei ungeheuchelt. Das, was ich dir ins Gesicht sage, ist das, was ich auch anderen über dich sage. Das ist, wie wir leben sollen. Jesus will, dass wir ihn sehen, weil ihn zu sehen heißt, verändert zu werden. Und wir können ihn nur sehen, wenn Gott ein Werk an unserem Herzen tut. Selig sind, die reines Herzen sind, denn sie alleine, keiner sonst, sie werden Gott schauen. Der Zustand meines Herzens bestimmt, wie viel und ob ich überhaupt irgendetwas von der Schönheit des Herrn sehe. Es geht um das Herz. Um menschliche Religion geht nur um äußerliche Verhaltensweisen. Aber es geht Gott um mein Herz. Und heute kommt der wichtigste Teil dieser Serie. Jetzt will ich euch ganz praktische Anleitung und Hilfestellung geben, was ihr tun könnt, um mit Gott zu kooperieren. Weil Gott tut nicht ein Werk, während wir passiv sind. Gott tut nicht etwas an mir und ich weiß nichts davon, ich begehre es nicht und ich erlaube ihm das nicht. Das, so etwas gibt es nicht. Alles, was Gott tut, tut er durch Glauben. Das heißt, ich muss wissen, dass er es vorhat, ich muss es begehren und ich muss zu ihm kommen und sagen, jetzt tu mit mir, wie du versprochen hast. Das war die Haltung von Maria, als der Engel kam, der Geist des Herrn wird auf dich kommen, ja, und du wirst schwanger werden durch den Heiligen Geist. Und was hat sie gesagt? Interessiert mich nicht. Naja, wenn du meinst, das funktioniert. Nein, was sie gesagt hat, ist, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich stimme ein, ich erlaube, ich will. Gott tut nichts in mir, was ich nicht begehre. Er zwingt es nicht mir über. Er braucht meine Einwilligung. Und ich sagte es gestern schon, mir ist völlig egal, wie tief du verstrickt bist in Abhängigkeiten, in Süchte, in Unreinheit, in Gier nach den Dingen der Welt oder in Gleichgültigkeit oder Bosheit gegen Menschen oder es ist mir vollkommen egal, wo du heute bist. Wenn du tust die nächsten Monate, was ich heute Morgen erkläre, du wirst Wunder sehen, Gottes Wunder an deinem Herzen. Und du wirst mehr und mehr brennen für Jesus. Das ist ein anderes Wort für ihn zu lieben von ganzem Herzen. Paulus sagt, seid brennend im Geist. Das ist eine andere Formulierung für ihn zu lieben von ganzem Herzen. Gott ist nie interessiert an Menschen, die alles richtig machen. Gott ist interessiert an Menschen, die sagen, ich liebe deinen Sohn, ich ehre ihn, ich will nichts anderes als ihn erfreuen. Das ist, worum es geht. Das ist die Haltung, die er in uns hervorbringen will. Verlangen, Gott zu erfreuen, verlangen, ihn zu ehren, für seinen Namen zu leben. So lasst uns diese praktischen Dinge heute Morgen anschauen. Ich habe das konzentriert auf drei kleine Bereiche. Drei Bereiche. Es gibt sicherlich noch einiges andere dazu, aber wenn wir diese drei Bereiche im Auge haben und wenn wir das praktizieren, damit machen wir die Tür auf und wir erlauben Gott, an unserem Herzen ein tiefes Werk zu tun. Das erste ist unsere Art, mit Gott umzugehen. Was tun wir, wenn wir unsere Zeit mit Gott haben? Was tun wir, wenn wir sagen, Herr, jetzt will ich mit dir Zeit verbringen? Und ohne Gemeinschaft mit ihm kann er nicht wirken. So, das ist das Erste. Wir ordnen unser Leben, wir ändern ein bisschen die Prioritäten und wir werden Gemeinschaft haben mit Gott jeden Tag. Gemeinschaft mit Gott. Ohne dass wir ihm Raum geben, kann nichts geschehen. Aber dann ist die Frage, ja, was tun wir? Jetzt sind wir also aufgestanden, haben dem Wecker gehorcht, sind raus aus dem Bett, jetzt sitzen wir da und ja, was jetzt? Viele verstehen unter Gemeinschaft mit Gott, ihm alle Nöte und Sorgen und Anliegen zu bringen. Das hat auch seinen Platz, aber das ist nicht das Erste. Das Erste ist, wir bringen unser Herz. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Wie geben wir unser Herz? Nun, in der Bibel haben wir fantastische Beispiele. Wir haben Vorbilder. Wir haben Menschen, die Gott von ganzem Herzen geliebt haben, von denen Gott sagt, das ist ein Mensch nach meinem Herzen, David. Und wir können von seiner Beziehung zu Gott lernen. Und wir finden dort eine Fülle von fantastischen Gebeten, die ihm geschenkt wurden durch den Heiligen Geist. Und die hat er gebetet. Und der Heilige Geist hat daraufhin handeln können. Und diese Gebete sind aufgeschrieben. Warum? Damit wir sagen, oh, schau, was David für eine Liebesbeziehung zum Herrn hatte. Ja, auch. Aber dann können wir einen Schritt weitergehen und sagen, was der hatte, will ich auch haben. Da war genauso ein schwacher, sündiger Mensch wie ich auch. Aber Gott hat Gnade gegeben und hat ihn verändert und hat ihn in diese Tiefen der Beziehung hineingeführt zu ihm selbst. Psalm 19, Vers 15, ein wunderbares Gebet. Lass die Reden meines Mundes. Gott ist interessiert an, was aus deinem Mund kommt, glaub es mir. Und das, was aus deinem Mund kommt, hat sehr große Bedeutung. Jakobus sagt, dass Tod und Leben bestimmt wird durch die Zunge. Entweder kommt Leben durch den richtigen Gebrauch meiner Zunge oder es kommt Tod und Fluch. Und Bedrückung, chronische Entmutigung, Hoffnungslosigkeit, Perspektivlosigkeit sind Formen des Fluches. Hallo? Aber Hoffnung, Zuversicht, Dankbarkeit, Erwartung, das sind Merkmale eines Lebens in Verbindung mit Gott. Und wir schaffen durch unsere Worte Realitäten. Entweder unsere Worte sind eine Möglichkeit für die Macht der Finsternis, Zerstörung zu bringen. Oder unsere Worte, die in Übereinstimmung mit den Gedanken Gottes sind, unsere Worte sind ein Behälter, den Gott mit seinem Segen füllen kann. Und das Leben und der Segen kommt in unser Leben. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge, sagt Sprüche 18. Und in Jakobus 3 findest du genau das Gleiche. Da kann Segen kommen, da kann Fluch kommen. So, Gott ist sehr interessiert an der Art und Weise, wie wir reden. Das Dumme ist, wir reden sehr viel und kriegen sehr wenig mit, was wir reden. Und wenn wir jetzt beten, lass die Worte meines Mundes wohlgefällig sein, dann kommt der Heilige Geist und fängt an, uns selber zu zeigen, was wir da eigentlich reden. Und dann werden wir entdecken, da sind Worte, die wir über uns sprechen, Worte, die wir übereinander sprechen, Worte, die wir über die Gemeinde sprechen, Worte, die wir über unsere Arbeit sprechen, die ihm nicht gefällig sind und die er nicht zum Segen gebrauchen kann. Wenn wir sagen, Herr, lass meine Worte wohlgefällig sein, dann beten wir damit, lass mich wahrnehmen, was ich da rede. Und dann umkehren von den falschen Worten. Worte sind so extrem wichtig und vielmals benehmen wir uns so, als wenn Worte nichts bedeuten. Aber Jesus sagt, wir müssen über jedes unnütze Wort Rechenschaft ablegen. Einmal kommt ein Tag, wo unser Leben angeschaut wird. Und wir müssen Rechenschaft geben für jedes böse, hasserfüllte, verachtende, richtende, ablehnende, verspottende, runtermachende, anklagende Wort. Wir müssen Rechenschaft geben vor Jesus. Und das Schöne ist, wir können heute verkehrte Worte, die wir gesprochen haben, die Gott uns zeigt, unter das Blut bringen und sie werden ausgelöscht. Und wir werden nie wieder mit diesen Dingen konfrontiert werden. Wenn wir einmal vor Jesus stehen, er wird uns nicht an Dinge erinnern, die wir schon zu ihm gebracht haben und haben gesagt, Herr, das war nicht richtig, wie ich gesprochen habe. Vergib du mir, reinige mich. Es wird getilgt wie ein Video. Hast du schon mal Videoschnitt gemacht? Ja, besonders am Computer ist das ja schön. Man schneidet einfach eine Sequenz raus und dann flickt man das wieder zusammen und du siehst gar nicht mehr, dass da hinterher noch was drin war. Es ist aus einem Stück. Da kommt nicht 10 Sekunden schwarz oder so. Ja? Sondern es ist nicht mehr da. Und du kannst das Video über dein Leben editieren und Dinge raustun. Aber dazu musst du wissen, was sind Worte, die ihm wohlgefällig sind und was sind Worte, die ihm missfallen. Also wenn wir beten, lass die Worte meines Mundes wohlgefällig sein, dann ist das genau das, was Paulus sagt, betrübt nicht den Heiligen Geist. Bitterkeit, Zorn, Lästerung, Geschrei sei von euch ferne. Im Haus der Christen wird nicht geschrien. Im Haus der Gläubigen wird nicht geschrien. Das ist den Heiden überlassen. Aber wir haben nichts damit zu tun, mit Geschrei. Und mit Lästerung und mit Fingerzeigen, guck mal, wie blöd der ist. Das ist nicht, was zu unserem Leben gehört. Durch diese scharfen Worte der Anklage, der Verachtung, wird der Heilige Geist betrübt. Also wenn wir beten, Herr, lass die Worte meines Mundes wohlgefällig sein. Wir sagen, wir wollen tiefer zusammenarbeiten mit dem Heiligen Geist. Wir wollen ihn nicht betrüben. Wir wollen das reden, was wahr ist, was echt ist und noch viel mehr, was auferbaut. Was auferbaut. In den Worten, die wir sagen, muss Gnade sein. Das heißt, da ist immer eine Perspektive, wie es besser wird. Da ist immer ein Ausweg, was stattdessen geschehen kann und wie der Weg Gottes ist. Das bedeutet, dem Hörenden wird Gnade gegeben. Ja, manchmal muss man Leuten Dinge sagen, die unschön sind und sie konfrontieren mit ihren eigenen Boshaftigkeiten. Aber da ist immer Gnade drin. Wenn du diese Schritte gehst, kommst du raus. Gott ist für dich. Gott sagt, das ist nicht in Ordnung, aber er hat dich nicht verworfen. Er ist immer noch für dich. Und er sagt, ich werde dir helfen. In den Worten Gottes ist Gnade. Und wenn wir Gnade verstehen, wird auch in unseren Worten Gnade sein. Und wir können manchmal sehr messerscharf Dinge ansprechen, aber da wird immer Gnade sein. Der Teufel verdammt. Er zählt die Fakten auf und dann sagt er, so, das war's. Keine Chance mehr. Ja, aber ich will doch mich ändern. Quatsch. Glaubt ihr kein Wort. Und wenn wir Gott nicht kennen, wir denken, das ist Gott, aber es ist der Teufel. Wenn ein Wort ohne Gnade ist, ist es nicht von Gott. Es ist nicht von Gnade. Gottes Worte geben immer einen Ausweg, immer eine Perspektive, immer eine Ermutigung. Ich helfe dir und es wird gehen. Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens. Wir würden heute sagen, meine Absichten, meine Wünsche, meine Ziele, meine Motive, das, was ich wirklich will, lass das wohlgefällig sein. So Worte und Herz. Worte und Herz. Das sind die beiden Bereiche, auf die der Herr schaut. Worte und Herz. Und wenn wir das beten, öffnen wir uns und wir erlauben Gott, ein Werk zu tun und uns Licht zu geben und zu zeigen, was wirklich unsere Absichten und unsere Motive sind, was uns wirklich bewegt. Und ich sagte es gestern schon, christliche Arbeit, christliches Engagement aus einem falschen Herzen, aus einem Herzen, das Ehre haben will von Menschen, das etwas geben will, das Anerkennung haben will, das Macht und Position haben will, wird immer Streit erzeugen in der Gemeinde. So Streit ist nicht, weil die einen Recht haben und die anderen haben nicht Recht, sondern Streit ist wegen falscher Motivation. Natürlich müssen wir Dinge klären und müssen sagen, diese Lehre ist richtig und diese Lehre ist ein Imitat aus der Hölle. Natürlich müssen wir das tun. Aber Streit kommt dann zustande, wenn Menschen falsche Motivation haben und sie wollen die Gemeinde missbrauchen und sich selber eine Plattform machen, sich selber einen Einflussbereich schaffen und sie wollen bestimmen. Aber die Gemeinde ist nicht dazu da, dass du oder ich bestimmt. Die Gemeinde ist dazu da, dass Christus bestimmt. Es ist seine Gemeinde. Paulus hält es für nötig, den Ältesten von Ephesus zu sagen, der Heilige Geist hat diese Gemeinde. Er ist der Herr. Gott hat sich diese Gemeinde erworben. Die hat er erkauft, die gehört ihm. Und die Ältesten waren nicht beleidigt und sagen, ja Paulus, warum sagst du das? Das wissen wir doch alles. Sondern sie haben gesagt, danke, dass du uns erinnerst. Wir wissen, das ist die größte Gefahr in unserem Dienst, dass wir anfangen könnten zu denken, diese Gemeinde gehört uns. Und wie viel Zerstörung habe ich gesehen, weil Pastoren auf einmal anfangen in ihrem Herzen zu denken, die Gemeinde gehört ihnen. Oder ein Gemeindeleiter denkt, die Gemeinde gehört ihm. Wie viel Zerstörung. Ich bin schon einige Jahre unterwegs und ich schaue in viele Situationen rein. Und die Dinge sind alle so ähnlich. Immer wieder die gleichen Dinge. Ein verkehrtes Herz, das nach Macht, Ehre und Ansehen und Einfluss strebt. Und dann kommt Streit. Und dann kommt Spaltung. Und ich glaube, ihr könnt ein Lied davon singen. Und das Gute ist, Gott gibt Licht. Warum ist das alles passiert? Und was können wir heute tun, damit es nie wieder passiert? Halleluja. Das ist fantastisch. Das ist wunderbar. Halleluja. So, wenn wir beten, Herr, lass das Trachten meines Herzens wohlgefällig sein, dann beten wir, lass du mich sehen, was mich antreibt, lass du mich sehen, was meine Motive sind, lass du mich sehen, warum ich tue, was ich tue. Und wenn ich da Dinge dann sehe, die dir missfallen, dann will ich umkehren und will das raustun aus meinem Leben. Buße kann nur der tun, der sieht, dass er in einem bestimmten, konkreten Bereich falsch ist. Wer nichts sieht, kann nicht Buße tun. Er kann irgendwie fromme Sprüche machen. Ja, sollte ich irgendwas falsch gemacht haben, dann bitte ich um Vergebung. Das sind fromme Sprüche, die nichts bewirken. Was heißt, wenn ich was falsch gemacht habe? Habe ich oder habe ich nicht? Ich kann nur konkrete Dinge vor Gott bringen und sagen, Herr, diese Sache, das war nicht richtig. Diese Tat, diese Haltung, diese Sache, ja. Pauschal irgendwie so eine Generalamnestie, Davon hast du nichts, weil du dich nicht veränderst. Buße ist ja dazu da, dass wir verkehrte Dinge in unserem Leben als verkehrt ansehen und uns davon abwenden. Das ist Buße. Buße ist nicht, sorry, ja, ich glaube, ich war irgendwie daneben. Das ist nicht Buße. Buße ist, ich benenne etwas Verkehrtes, so wie Gott es nennt. Und ich sage, es ist verkehrt und ich hatte kein Recht, es zu tun. Es tut mir leid, vergib mir. Und ich will alles dran setzen, das rauszutun aus meinem Leben. Das ist Buße. Alles andere ist ein frommes, religiöses Imitat. So, Gott möchte, dass wir kennenlernen, was in unserem Herzen ist, weil wir davon keine Ahnung haben. Und wenn wir es nicht sehen, können wir nicht umkehren. Psalm 139, erforsche mich, prüfe mein Herz. Zeige mir, ob ich auf einem Weg des Götzen bin. Das ist ein gewaltiges Gebet. So heißt es in der Fußnote wirklich, auf einem Weg des Götzen. Das heißt, David hat verstanden, man kann einen Götzen haben und einem Götzen huldigen und davon keine Ahnung haben. Sonst muss er nicht beten, zeig du mir, ob da ein Götze ist. Er schaut in sein Herz, ich sehe kein Götze, also fertig, da ist kein Götze. So einfach ist es nicht. Wir sehen nur das über unser Herz, was Gott uns offenbart hat. Und schon zu denken, du, ich habe mein Herz geprüft, alles ist gut, alles ist rein, ist totale Anmaßung. Weil du denkst, du hast Kenntnis über dein Herz. Und das ist nicht, was die Bibel sagt. Der Einzige, der Kenntnis hat über mein Herz, ist Gott. Und er will es mir mitteilen. Und weil da so viel zu bearbeiten ist, tut er das nach Salamitaktik. Weil er weiß, zu viel können wir gar nicht verkraften. Stück für Stück, Scheibchen für Scheibchen zeigt er uns. Und das geht weiter und tiefer und tiefer. Und es beginnt dann, wenn wir beten. Herr, ich will sehen. Das ist Psalm 43, glaube ich. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Die einzige Art, in die Gegenwart Gottes zu kommen, ist, dass wir dem Licht erlauben, in uns ein Werk zu tun. Ohne Licht, ohne dass wir Licht werden, kommen wir nicht in die Gegenwart Gottes. Das gibt es nicht. Weil auf den Berg des Herrn darf, wer reine Hände hat, wer heilige Hände hat, wer reines Herzens hat, der darf auf den Berg des Herrn. Und diese Reinheit des Herzens bezieht sich auf Motive, bezieht sich nicht auf was wir tun, sondern warum wir tun, was wir tun. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, da können wir mächtig uns über uns selbst täuschen. Mächtig. Was war das für ein Schock, als der Herr anfing, in diese Bereiche der Motivation sein Licht scheinen zu lassen. Und ich auf einmal erkennen musste, wie durchsetzt mein ganzer Dienst war mit der Sehnsucht und dem Verlangen nach Anerkennung von Menschen. Und Paulus sagt, wir wandeln nicht in Arglist. Wir reden nicht Menschen zu gefallen, wir suchen nicht Ehre von Menschen. Wahrer Dienst beginnt, wenn Gott in diese Bereiche des Herzens hineinleuchten kann und da Wahrhaftigkeit kommt, da Klarheit kommt, da Übereinstimmung mit ihm kommt. Vorher ist das alles vermischt und der Segen wird sehr, sehr gering sein. Gott ist interessiert daran, warum wir es tun. Und da gibt es eine Menge Dinge, die getan werden und die sehen nach sehr viel Opfer aus und dahinter ist Habgier. Kannst du dich erinnern an Saul? Da heißt es, und Saul baute sich ein Siegesmal. Kam von der Schlacht wieder, sie haben gewonnen und er baut sich ein Siegesmal. Das war die Analyse des Heiligen Geistes. Wenn wir Saul gefragt hätten, Saul, was bedeutet dieses Denkmal hier? Oh, das ist für den Herrn, alles für den Herrn. Zur Ehre Gottes, der uns so wunderbar geholfen hat. Das hätte er gesagt. Er hätte doch nicht gesagt, das habe ich gemacht, um mich hier mal groß zu machen vor dem Volk. Nein, er hatte über die Dinge seines Herzens keine Ahnung. Das ist auch nicht schlimm, hätte er nur Ahnung haben wollen. Hätte er nur gesagt, Herr, wie David, zeig mir mein Herz, erforsche mich, prüfe mich, lass mich in Reinheit wandeln, ich will dein Freund sein. Wer reines Herzens ist, wessen Lippen wohlgefällig reden, dessen Freund ist der König. Freundschaft mit Gott ohne Reinheit gibt es nicht in der Bibel. Und da bin ich sehr besorgt über manche Strömungen heute, die von enger Vertrautheit und Liebesbeziehung zum Herrn sprechen, ohne Heiligung zu erwähnen. Das ist ein furchtbares Imitat. Es gibt keine Nähe zu Gott ohne Heiligung. Das gibt es nicht. Es gibt eine eingebildete Nähe zu Gott, aber nicht die wirkliche Gemeinschaft mit Gott. So, wenn wir solche Gebete beten, sende dein Licht, wirke du, zeig du mir, ich will sehen, was du siehst, zeig du mir mein Herz, bring mein Herz in Übereinstimmung mit dem, was dir wichtig ist. Ändere meinen Geschmack, lass mich lieben, was du liebst und lass mich hassen, was du hast. Wie viele Christen bringen das nicht über die Lippen, weil sie denken, oh, ich darf doch nicht hassen. Sie kennen das Wort nicht, sie kennen Gott nicht. Gott gebietet dir zu hassen. Wenn du nicht hasst, du bist ungehorsam. Ihr, der den Herrn fürchtet, hasst das Böse. Der Gott, den wir dienen, hasst das Böse. Wir sind seine Nachahmer. Also selbst wenn es diesen Vers nicht gäbe, wüssten wir aus der Tatsache, wir sind Nachahmer Gottes. Wir sollen lernen, das Böse zu hassen. Aber es ist sogar ausdrücklich geschrieben, Psalm 97, ihr, der den Herrn fürchtet, hasst das Böse. Römer 12, verabscheut das Böse. Das sind Gebote Gottes, genauso wie du sollst nicht lügen oder du sollst nicht stehlen. Wenn wir das Böse nicht verabscheuen, und was heißt verabscheuen, habe ich nachgeschaut, Ekelgefühle haben, Horrorgefühle. Wenn wir das Böse nicht hassen, verabscheuen, sind wir Gott nicht gehorsam. Und wie viele Christen wehren sich dagegen zu sagen, Herr, ich will lernen zu hassen. Das, was du hast. Er hasst Stolz, er hasst einen ränkevollen Mund. Menschen, die Intrigen spielen, die Menschen gegeneinander ausspielen, die Menschen gegeneinander aufwiegeln. Das sind Dinge, die sind zutiefst ein Greuel für Gott. Und wenn es anfängt für dich ein Greuel zu sein, wirst du, wenn du es erlebst, nicht mehr still sein. Sondern du wirst für Gott eintreten und sagen, mein Gott, erlaub dir nicht so über deine Geschwister zu sprechen. Mein Gott, ermahnt dich jetzt scharf. Ich bin Botschafter an Christi Stadt und ich sage dir, du musst damit aufhören. Und wenn du damit nicht aufhörst, ich komme wieder mit noch jemandem. Und wenn du dann immer noch nicht aufhörst, ich sage dir, zum Schluss wird das vor der Gemeinde sein. Das ist die göttliche Ordnung. Es wird Zeit, dass wir wieder anfangen zu ermahnen. Es wird Zeit, dass wir anfangen, Unrecht, das nicht beendet werden soll, vor der Gemeinde Unrecht zu nennen. Die Bibel sagt, wenn die Sünde gerichtet wird, wenn die Sünde öffentlich gemacht wird, kommt die Furcht des Herrn über die Gemeinde. Warum haben wir so wenig Furcht des Herrn? Weil wir eine Art von Liebe haben, die mit der Bibel nichts zu tun hat. Und wir erlauben Menschen, mit ihrem Mund Zerstörung anzurichten über Jahre und Jahre und Jahre. Und wir tun nicht, was die Bibel sagt. Aber wenn wir anfangen, nachdem wir privat ermahnt haben und dann mit der ganzen Gemeindeleitung und das alles nicht nützt, dann vor der Gemeinde zu sagen, Bruder, wir haben es dir gesagt und wir sagen es dir hier nochmal vor allen anderen, was du tust, ist Unrecht und du musst damit aufhören. Das bringt den anderen die Idee, wow, hier kann man nicht mehr machen, was man will. Gott ist wirklich hier, ich werde wirklich beobachtet. Oho, ich muss jetzt ein bisschen Kurskorrektur machen. Die Furcht des Herrn kommt. Das bedeutet nicht, ich sitze im Gottesdienst mit Angst und Zittern, ich bin der Nächste, der hier angesprochen wird. Solange du nicht privat ermahnt bist, solange du nicht eine Vorleitung hast zum Tee mit den Ältesten oder mit der Gemeindeleitung, musst du nichts am Sonntagmorgen befürchten. Überhaupt nichts. Bleib ganz entspannt. Ja, ich kenne Leute, die kriegen das in den falschen Hals und die denken, am nächsten Sonntag wird gesagt, du musst jetzt raus und du bist hier nicht mehr erwünscht. Das gibt es nicht. Das ist nicht die biblische Ordnung. Du wirst privat ermahnt unter vier Augen. Und dann vor der Leitung, mit anderen zusammen. Und dann, wenn alles nicht nützt, kommt es vor die Gemeinde. Und es ist Zeit, dass wir das wieder tun. Und ich kenne sehr, sehr wenige Gemeinden, die überhaupt den Mut haben, zu tun, was die Bibel sagt. Und deswegen haben wir so wenig von Gott, weil wir nicht gehorchen. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Öffne mir die Augen, lass mich sehen, hilf du mir. Das ist, was wir beten, das ist, was wir sagen. Und es ist wichtig, dass du es Gott sagst, nicht nur denkst oder liest, auch schöner Psalm. Nimm das und sag, Herr, das ist auch mein Wunsch. Sag es Gott, du musst hören, dass du es Gott sagst. Und der Heilige Geist, egal wie dein Zustand ist, wird immer und in jedem Falle diese Art von Gebete hören. Ich nenne das das Gebet der Hingabe. Herr, ich bin dein. Ich will deinen Willen tun. Lass mich dich sehen. Lass mich in deiner Nähe sein. Ich will in Verbindung bleiben mit dir. Diese Art von kleinen Gebete, die extrem mächtig sind, geben Gott Raum, an unserem Herzen zu wirken. So kann Gott anfangen zu wirken. Halleluja. Aber da gibt es noch so viel andere. Geh mal einfach hinein selber in dieses wunderbare Gebetsbuch, in die Psalmen. Hier sehe ich, habe ich noch zwei aufgeschrieben. Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zum Gewinn. Er bittet Gott, etwas zu tun mit seinem Herzen. Neige du, mein Herr, mein Herz zu deinen Zeugnissen, zu deinen Ordnungen, zu deinen Worten, zu deinen Geboten. Das ist mit Zeugnissen gemeint. Und nicht zum Gewinn. Dass deine Ordnungen und dein Wille mir wichtiger ist als irgendein Gewinn. Ehre vor Menschen ist ein Gewinn, aber kein guter Gewinn. Anerkennung und zu genießen, dass man was zu sagen hat, kann ein Gewinn sein, aber etwas, was wir nicht genießen dürfen. Und schauen wir den Fortschritt. Das war Psalm 119, Vers 36. Knapp 100 Verse weiter ist er schon fortgeschritten. Und in Psalm 119, Vers 112 sagt er, ich habe mein Herz geneigt, deine Ordnungen zu tun. Jetzt hat er schon verstanden, ich kann mein Herz nehmen und ich kann sagen, das Herz geht nicht mehr in diese Richtung. Halt, stopp. Und ich nehme mein Herz und ich neige es jetzt in eine neue Richtung. Ich entscheide, wo mein Herz hingeht. Am Anfang, du hast keine Ahnung, was das Herz ist, du weißt überhaupt nichts und du betest, Herr, mach du was mit meinem Herzen. Lenke mein Herz, neige mein Herz. Paulus betet, der Herr richte eure Herzen auf die Liebe Gottes. Aber dann lernen wir, Autorität zu nehmen über unser Herz. Und unser Herz ist auf falschem Wege unterwegs. Und wir können sagen, halt, stopp. Und wir nehmen unser Herz und wir bringen unser Herz in die Dinge, die Gott wichtig sind. Wir wählen. Okay, soviel zu diesem ersten Punkt, den nenne ich hier in meinem Konzept, das Gebet der Hingabe. Ach, übrigens, ich biete euch an, mein Konzept zu bekommen, kostenlos, von all den vier Einheiten. So, da sind die Schriftstellen drin und dann könnt ihr das nochmal nacharbeiten und studieren und vertiefen. Und wer das haben möchte, kann das anfordern oder ich schicke es dem Stefan und dann könnt ihr das vom Stefan dann bekommen. Ist vielleicht für mich dann einfacher oder so. Okay, so das der zweite Bereich ist, dass wir Raum machen für das Wort Gottes an unserem Herzen. Ich sagte gestern, was Gott versprochen hat, ist das Werk der Beschneidung. Zur Beschneidung braucht man ein Messer. Und das Messer der Operation ist das Wort Gottes, das Schwert des Geistes. Damit operiert Gott und tut ein tiefes Werk. So, wir brauchen eine Wertschätzung und eine Hingabe und einen tiefen Umgang. Nicht nur was die Menge und die Regelmäßigkeit angeht, sondern auch den Tiefgang, die Qualität, einen Umgang mit dem Wort Gottes, so wie die Bibel das beschreibt. Und das heißt nicht nur ein Bibelmarathon und so schnell wie möglich irgendwie durch die Bibel zu eilen, sondern es bedeutet eigentlich sogar, je langsamer, umso besser. Je langsamer, umso besser. Erlaube dem Heiligen Geist, dir Schriftstellen groß zu machen und bei denen bleib doch mal für ein paar Monate. Und lerne das Wort zu beten. Lerne über dem Wort nachzusinnen. Lerne einfach das Wort in dir lebendig bleiben zu lassen und nicht immer überschüttet zu werden von allen möglichen Dingen des Alltags. Lass uns einmal zu Lukas Kapitel 24 gehen. Und da haben wir zwei wunderbare Passagen. Das ist die Geschichte von den Jüngern unterwegs nach Emmaus, die dann Besuch haben und Jesus geht mit ihnen, aber sie wissen nicht, dass es der auferstandene Herr ist. Und er redet zu ihnen und hinterher, dann, nachdem sie ihn erkannt haben, Vers 32, Lukas 24, 32, sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Der Herr selbst muss kommen mit seinem Geist und uns die Schriften auftun. Lass uns niemals denken, nur weil wir in der Schule gelernt haben zu lesen, können wir alleine von uns heraus, aus diesem Buch hier, einen wirklichen Segen ziehen. Es braucht Gott, es braucht die Freundschaft mit dem Autor, es braucht seine Einflüstung und seine Kommentare und es braucht dieses Werk, wo er ganz tief das Wort auf unser Herz schreibt. Das ist das Kernstück des neuen Bundes. Jeremia 31, 33. Das ist der neue Bund. Gott schreibt sein Wort auf unser Herz. Das ist es, worum es geht. Es reicht nicht aus, Predigten zu hören oder sich an Dinge zu erinnern, sondern es muss wirklich von Gott selbst auf unser Herz geschrieben werden. Und das geschieht in unserer Zeit mit Gott, wo wir das Wort zurückbringen, wo wir uns für das Wort entscheiden, wo wir das Wort beten, wo wir das Wort annehmen, wo wir dem Heiligen Geist erlauben, uns zu zeigen, was das wirklich bedeutet. David hat gebetet, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Es braucht Gott, um das Wort lebendig zu machen. Und er kommt gerne, wenn wir ihn begehren und wenn wir ihn einladen und wenn wir erlauben, dass er das tut. Und Lukas 24 im selben Kapitel dann noch einmal mit anderen Jüngern, heißt es im Vers 45, dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen. Gott selbst öffnet das Verständnis, damit wir die Schriften verstehen. Wenn wir denken, wir können alleine hieraus die richtigen Schlüsse ziehen, sind wir schon im Stolz, wir sind schon in der Unabhängigkeit und wir sind schon im Selbstvertrauen. Wir können das. Wir waren auf der Schule, wir können lesen, wir können ein bisschen denken, wir können zwei und zwei zusammenzählen, da werden wir ja wohl noch die Bibel verstehen, nicht wahr? Nichts verstehen wir ohne Gott. Verstehen wir irgendwas, aber niemals das, was Gott wirklich gemeint hat. Es braucht Gott. Und deswegen verneigen wir uns. Wir sagen, komm, Heiliger Geist, du bist gesandt, mich in alle Wahrheit zu führen. Ich brauche dich, ohne dich werde ich irgendwas mit zusammenbasteln, aber das hat mit der Wahrheit nichts zu tun. Ich brauche dich, komm, Heiliger Geist. Jesus hat gesagt, du willst mein Lehrer sein, hier bin ich. Zugegeben, ich bin kein einfacher Schüler, aber Jesus hat trotzdem gesagt, du wirst auch mich in alle Wahrheit führen. Und das glaube ich dir. Deine Fähigkeit, mich zu lehren, ist größer als meine Fähigkeit zu lernen. Ich brauche dich und ich rechne mit dir und du bist da und du wirst mir helfen. Sag es dem Heiligen Geist, lade ihn ein. Er ist der Autor dieses Buches. Öffne das Buch niemals, ohne den Heiligen Geist einzuladen. Sag, Heiliger Geist, komm, lass mich verstehen, was du wirklich gemeint hast. Und nicht nur verstehen, lass es in mir leben, lass es in mir brennen, lass es in mir ein Feuer sein, dass das, was du begehrst, in mir ein Begehren wird. Das ist, wie wir umgehen mit dem Wort. Siehst du, dass das viel mehr ist als die Kalenderzettel-Mentalität? Schnell im Mantel, Schirm, Stock, Stulle in der einen Hand, rennst aus dem Haus, halt, stopp, und noch schnell zum Flur, Kalenderblatt abgerissen, steckst in die Tasche und dann stehst du da in der U-Bahn und dann liest du da deinen Bibelvers, deine Losung für den Tag, ihr Lieben. Es gibt Tieferes. Zeit mit dem Wort. Gott anbete über dem Wort. Sag, Gott, das ist dein heiliges Wort. Ich habe ein Recht, das zu erleben. Das gehört mir. So will ich leben. So will ich, dass du es in mir hervorbringst. Verbinde Wort Gottes mit Gebeten. Mache das Wort zu einem Gebet. Jesus sagt den Schriftgelehrten, ihr studiert die Schriften, weil ihr meint, darin das Leben zu haben. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen. So, wir müssen die Schriften studieren und zu ihm kommen. Die Schrift muss zurückgebracht werden in das Angesicht Gottes. Wir sprechen in das Angesicht Gottes die Schrift. Das ist die Art und Weise, wie der Heilige Geist es eingraviert. Und dann geht das Wort und unser Herz eine Verbindung ein. Das ist der neue Bund. Unser Herz verbindet sich mit dem Wort. Und dann werden seine Kräfte freigesetzt. Und dann fängt es an zu arbeiten. Dann fängt es an, Licht zu geben. Hebräer 4, Vers 12. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes. Und ein Richter, so es scheidet und es ist auch ein Richter, ein Beurteiler der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das Wort Gottes geht bis auf den tiefsten Grund, wo die Motive sind, die Gesinnungen sind. Da geht es hin. Und manchmal kann das sein, dass Gott interessante Fragen stellt. Dass das Wort gehört über Beziehungen im Licht, Beziehung in Verantwortung, dass das Wort gehört, wie du umzugehen hast mit Sünde, die du siehst in der Gemeinde. Und du solltest hingehen und du blendest das aus und du willst nicht und du willst noch nicht mal anerkennen, dass du in dir eine Riesenangst hast. Und dann kommt der Herr und sagt, warum tust du nicht, was du gehört hast? Warum gehst du nicht zu deinem Bruder, zu deiner Schwester und sagst, das, was du da tust, ist nicht recht. Bedenke das. Kehre bitte um. Wenn wir das tun, immer im Geist der Sanftmut, niemals von oben, niemals verdammend, niemals mit dem Knüppel, aber wir kommen und sagen, du, ich bin besorgt über was du tust. Bedenke das. Prüfe das am Wort und kehre bitte um. Warum tun wir das nicht? Es gibt nur einen einzigen Grund. Angst vor Konflikt. Das heißt, unser Frieden ist uns wichtiger als das geistliche Vorwärtskommen des Bruders oder der Schwester. Das ist, was es heißt. Ich will meine Ruhe haben. Ob du dabei geistlich vor die Hunde gehst, das ist mir egal. Hauptsache, ich habe meine Ruhe. Das ist dahinter. So ist es nicht, ich armer Mensch, ich habe Menschenfurcht. Nein, ich bin eklig selbstsüchtig. Und alles, was mich interessiert, ist, ich will meine Ruhe haben. Das ist der Grund der Geschichte. Ich will keine Konflikte haben. Aber wenn du keine Konflikte haben willst, warum bist du Christ geworden? Christ zu sein heißt, ständig Konflikte zu haben. Konflikte mit deinem Fleisch, Konflikte mit dem Teufel, Konflikte mit der Welt, Konflikte mit Geschwistern, die nicht tun wollen, was das Wort sagt. Christ sein heißt, ständig auf dem Schlachtfeld zu sein. Das ist Christ sein. Und viele müssen das einmal anerkennen. Jawohl, Gottes Wort sagt, allen, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. So, ich werde Jesus nachfolgen, werde großen Frieden haben, aber ich werde auch Verfolgung haben. Das gehört dazu. Und statt dieser Hingabe an Gott und an seine Ordnungen haben wir in vielen, vielen Gemeinden einfach eine Vereinsmeierei, eine Clubmentalität. Das Wichtigste ist, hier muss Ruhe sein. Wenn es da drunter auch brodelt, das macht nichts. Hauptsache, Sonntagmorgen kriegen wir für anderthalb Stunden so eine Art Frieden hin. Das ist nicht, was Gott will. Gott will, dass 7 Tage die Woche Frieden ist in der Gemeinde. In der Art und Weise, wie wir zu Hause übereinander sprechen. Das ist, was Gott will. Und nicht hier anderthalb Stunden irgendwie uns ein frommes Lächeln abbringen und dahinter brodelt die Anklage und die Verachtung und der Zorn einfach munter weiter. Das ist Heuchelei. Und Heuchelei ist Gott ein Gräuel. Die Liebe sei ungeheuchelt. Halleluja. So, das Wort Gottes richtet deine Motive. Und es kann sein, dass er Fragen stellt. Warum hast du das gemacht? Warum tust du es nicht? Und dann fängst du nachzudenken und dann kommt Umkehr, weil du siehst, eigentlich der Grund ist, du schonst dich und du liebst den anderen überhaupt nicht. Du schonst dich selbst und liebst nicht wirklich den anderen. Und Hingabe an das Wort Gottes und die Bereitschaft zu lernen, immer klarer zu tun, was das Wort sagt, bewirkt in uns diesen Prozess, der hier beschrieben wird, von dem leider viele überhaupt keine Ahnung aus Erfahrung haben, die Scheidung von Seele und Geist. Die Scheidung von Seele und Geist. 1. Korinther Kapitel 2, Vers 14. Paulus redet von dem Werk des Heiligen Geistes, uns die Augen aufzutun und uns zu zeigen, was Gott für uns bereitet hat. Und dann heißt es in Vers 14, ein natürlicher Mensch, aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Ein natürlicher Mensch kann geistliche Dinge nicht verstehen. Grundsätzlich, er ist nicht imstande. Das ist wie wenn du einem Blinden Farbe erklären willst. Er hört das Wort Rot, aber wenn er von Natur aus blind ist, er hat keinerlei Vorstellung. Wenn du hörst das Wort Rot, dann hast du eine Ahnung, eine Vorstellung, wovon das Wort handelt. Aber jemand, der blind ist und nie eine Farbe gesehen hat, dem kannst du Rot sagen. Na Mensch, Rot, Rot, R-O-T, hörst du mich? Rot. Er kann sagen, jawohl, Rot, R-O-T, aber er hat keine Vorstellung, von was du sprichst. Und das ist, wie es den Predigern oft geht. Sie reden Dinge und die Leute sagen ja und sie buchstabieren sogar nach. Und sie haben keine Vorstellung, wovon es überhaupt geht. Und warum ist das so? Weil sie natürliche Menschen sind. Und was ist der natürliche Mensch? Das ist nicht der Heide von der Straße, der sich nicht bekehrt hat. Der natürliche Mensch ist der Mensch, der noch nicht erlaubt hat, dass das Wort Gottes durch Gehorsamsschritte, einen nach dem anderen, sein Werk getan hat, der Trennung von Seele und Geist. Wenn du die Bibel anschaust, ich glaube sogar auch in der Elberfelder ist es als Fußnote, und wenn nicht, dann jedenfalls vom Griechischen, der natürliche Mensch ist der Psychikos, der seelische Mensch. Der Mensch, der noch von seiner Seele bestimmt wird. Wir sind aber seit der neuen Geburt Geist. Und jetzt soll eine Trennung von Seele und Geist geschehen. Und statt dass wir von der Seele dominiert werden, werden wir vom Geist beherrscht. Der Geist ist aus Gott, die Seele kommt von der Erde. Und jetzt muss die Seele sich dem Geist unterordnen. Und diesen Prozess nennt man Trennung von Seele und Geist. Und den bekommt man nicht auf einer Bibelschule oder auf einem Predigerseminar oder indem man Bücher liest, sondern indem man Schritt für Schritt das Wort Gottes anwendet. So, da ist zum Beispiel Ungerechtigkeit, die du erlebst und dann schmollst du und sagst, warum ich? Warum muss mir das passieren? Und du fühlst dich ungerecht behandelt und du schmollst und du wirst traurig und du rebellierst. Und du begehst einen Fehler und sagst, Herr, was soll ich nur machen? Und er sagt, sei dankbar. Preise mich. Und du sagst, wie bitte? Mir geschieht Unrecht und jetzt soll ich noch dankbar sein? Jetzt soll ich dich noch preisen? Siehst du nicht, Herr, wie schlecht es mir geht? Und jetzt kommst du und gibst mir noch mehr Bedrückung mit diesen Geburten? Gebote sind keine Bedrückung, Gebote sind Gottes Therapie. Gebote Gottes sind seine Therapie, uns rauszuholen aus den alten Dingen. So wenn er sagt, preise mich, sei dankbar, erheben wir uns über den Sumpf der Seele, die schmollen will, die mies drauf sein will und schon guckt, wo das nächste Opfer ist, was wir auch runterziehen können. Hallo, weiß jemand, wovon ich spreche? Leute, die mies drauf sind, die negativ sind, die enttäuscht sind, die bedrückt sind, die frustriert sind, die suchen nach Opfern, die sie auch runterziehen können in den Sumpf. Also bedrückt sein ist nicht, ach, ich armes Ding, ich bin bedrückt. Nein, du bist dabei, Schaden anzurichten. Für dich selbst und für andere. Und Gott kommt und sagt, gib nicht diesen Impulsen, dir und anderen zu schaden, Raum, sondern steuer dagegen, preise mich, ehre mich. Drück mir dein Vertrauen aus. Wer schmollt, lebt in einer Lüge des Selbstmitleids. Niemand kümmert sich um mich. Niemand versteht, wie schwer es ist. Und niemand kann nachempfinden, durch welche Härten ich hier gehen muss. Sogar Gott hat sich abgewandt. Sogar er scheint kein Interesse mehr zu nehmen. Wir glauben den Gefühlen der Seele. Und zu tun, was das Wort sagt, heißt, wir verbinden uns und wir bleiben in Verbindung mit Gott. Wenn wir ihn ehren, heißt das, Herr, du bist immer noch da. Du bist immer noch auf dem Thron. Und du hast versprochen, alle Dinge müssen denen zum Besten dienen, die dich lieben. Herr, ich liebe dich. Ich habe keine Vorstellung, wie du das hinkriegen könntest. Diese Gemeinheit, diese Ungerechtigkeit, diese Bosheit, die mir widerfahren ist, wie du daraus Segen machen kannst. Aber das ist nicht meine Aufgabe, mir das vorzustellen. Meine Aufgabe ist, dich zu ehren. Meine Aufgabe ist, dir zu vertrauen. Und Herr, ich vertraue dir. Du wirst daraus Segen machen. Du wirst es gut machen. Das war die Haltung von Josef. Jahre später, nach dieser furchtbaren Ungerechtigkeit, die er erlebt hat von seinen Brüdern, trifft er sie wieder. Was sagt er? Ihr gedachte, das Böse zu machen. Aber der Herr gedachte, es gut zu machen. Wenn wir die Idee bekommen, der Herr benutzt das Unrecht der Geschwister, um an uns zu arbeiten, kommen wir in die Freiheit. Der Herr benutzt die Sünde der anderen an dir, um dich zu verändern. Das ist, warum er das zulässt. Nicht, weil er dich verlassen hat und weil er an dir kein Interesse mehr hat, sondern weil er großes Interesse an dir hat. Weil du einmal gesagt hast, Herr, ich will deinen ganzen Willen tun. Ich will in meine Berufung, ich will deinen Plan erfüllen. Und er sagt, okay, ich schicke Arbeiter, die an dir arbeiten und die dich verändern. Und die dir helfen, in das hineinzukommen. So, Trennung von Seele und Geist geschieht, wenn wir in den ganz kleinen Dingen tun, was Gottes Wort sagt. All die Anweisungen, auch Anweisungen in Bezug auf, wie du dich verhalten sollst im Lobpreis. Klatsch in die Hände, jauchze, heb die Hände. Du sagst, das passt nicht zu mir, das ist nicht meine Art. Der Herr sagt, ich weiß, darum werde ich deine Art ändern. Das ist eine faule Ausrede zu sagen, nee, da fühle ich mich komisch. Wen interessiert, wie du dich fühlst? Der Herr sagt, du musst aufhören, nach dem zu gehen, wie du dich fühlst. Tu, was ich dir gebiete. Und ich sage immer, die härtesten Widerständler gegen Hände aufheben. Die sagen, ach, das ist doch alles albern und wofür brauchen wir das? Das haben wir früher auch nicht gehabt. Wofür soll das jetzt gut sein? Die härtesten Widerständler gegen Hände heben. Wenn die Zeiten sich ändern würden oder wir wären in einem anderen Land und haben Gottesdienst und auf einmal werden wir von islamischen Terroristen überfallen mit Kalaschnikow, Hände hoch. Du musst nicht überlegen. Du sagst nicht, wozu soll das gut sein? Ich glaube nicht an Hände hochheben und ich finde das albern und ich fühle mich komisch, wenn ich die Hände hochhebe. Weißt du, das passt einfach nicht zu mir. Keinem werden solche blödsinnigen Ausreden einfallen, sondern der Befehl heißt, Hände hoch und ehe du denken kannst, hast du die Hände oben. Die härtesten Widerständler gegen Hände hochheben, ich sag dir, werden ganz schnell umdenken, ganz schnell. Ja, da geht's ja auch um mein Leben. Aha, und worum geht's bei den Geboten Gottes? Tut, was ich euch gebiete und ihr werdet leben. Es geht um dein Leben. Nicht dein physisches Leben, aber dein geistliches Leben. So die Ordnung Gottes, die Gebote Gottes sind gegeben, damit du therapiert wirst. Damit du vorwärts kommst. Damit du verändert wirst. Und wenn du darauf beharrst, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich das gerne tun möchte, das passt irgendwie nicht zu mir, dann bist du noch mitten in der Unabhängigkeit und du bastelst dir immer noch ein Christsein zurecht, was mit der Bibel nichts zu tun hat. Erst wenn du sagst, Gott ist Gott und er darf darin sagen, was er sagen möchte. Und ich werde es tun, ob mir das Sinn macht oder nicht, ob mir das Spaß macht oder nicht. Zehnten zu geben macht keinen Spaß. Weil du hast 100 Euro und dann tust du, was das Wort sagt, dann hast du 90 Euro. Aber 100 Euro zu haben, macht mehr Spaß als 90 Euro zu haben. Aber es geht nicht um Spaß, es geht um, ich ehre Gott. Ich zeige, er ist meine Quelle. Ich zeige, ich bin nicht abhängig von meinem Lohn oder von Geschenken oder irgendwas, sondern ich ehre Gott und er ist die Quelle. Das ist, was ich damit tue. Und wenn ich Gott ehre in den Finanzen, er wird fließen lassen. Er hat kein Problem, er segnet so gerne, so gerne. So, der natürliche Mensch versteht von den geistlichen Dingen überhaupt nichts. Und er kann es auch nicht verstehen. Und er versteht alles Mist. Wie oft erlebe ich, dass Menschen kommen und sagen, ja, du hast in der Predigt das und das gesagt und das verstehe ich nicht. Und ich sage, hallo, nicht mit einer Silbe habe ich gesagt, was du da gerade behauptest. Ja? Die Leute hören irgendetwas, was sie hören wollten, aber sie hören nicht das, was gesagt ist. Dank sei Gott, wir nehmen heute auf und ich kann sagen, du, keine Diskussion, hör die CD nochmal an und du wirst feststellen, was du da behauptest, habe ich nie gesagt. Aber die Leute wollen hören, was sie hören wollen. Jesus sagt, hab Acht, wie ihr hört. Wir müssen erstmal sagen, Herr, hilf mir zu hören. Hilf mir zu hören, erstmal richtig zu hören. Wenn ich nicht richtig höre, wie kann ich dann daraus die richtigen Schlüsse ziehen? So diese Hingabe an das Wort Gottes ist so extrem wichtig. Wenn wir Zeit hätten, ich würde jetzt ganz intensiv mit euch durch Sprüche 2 gehen, was uns beschreibt die Hingabe an das Wort Gottes und zwar besonders die Gebote. Die Gebote sind in einer Weise wichtiger als die Verheißungen, weil durch das Tun der Gebote, also dankbar sein, sich unterordnen, wenn der Heilige Geist zeigt, ich habe jemanden verletzt, hinzugehen und um Vergebung zu bitten, sich zu demütigen, fleißig zu sein, zu dienen, zu geben und so weiter. Diese kleinen praktischen Gebote, die bewirken eine Trennung von Seele und Geist in mir. Du kannst dich von morgens bis abends mit den Verheißungen beschäftigen. Wenn du dich nicht mit den Geboten beschäftigst und achtest darauf, dass dein praktisches Leben mit den Geboten übereinstimmt, kannst du die dollsten Verheißungen haben, das wird dir alles nicht nützen, du wirst sie nie sehen. Du wirst sie nicht sehen. Deswegen in Sprüche 2, die Betonung ist auf die Gebote. Gott gibt Gebote. Das sind alles nur Untergebote dieses einen Gebotes. Wir sollen lieben, wir sollen Gott lieben und wir sollen unseren Nächsten lieben. Und aus der Hingabe an die Gebote kommt die Furcht des Herrn. Und die Furcht des Herrn führt zur Erkenntnis Gottes. Ohne Furcht des Herrn gibt es keine Erkenntnis Gottes. Das ist der Grund, warum Menschen Jahrzehnte in der Gemeinde sitzen und können dir viel erzählen, aber sie kennen Gott nicht wirklich. Weil ohne Furcht des Herrn, wenn sie sich nicht bemüht haben, Furcht des Herrn zu kultivieren, können sie Gott nicht erkennen. Sie können Theorien über Gott sammeln, können die gesammelten Werke von Karl Barth studieren und können die rauf und runter erzählen, aber sie kennen Gott nicht. Erst kommt die Hingabe an die Gebote, daraus kommt die Furcht des Herrn und daraus kommt die Erkenntnis Gottes. Okay. Es gibt viele andere Schriftstellen, die in dieselbe Richtung gehen, dass erst die Hingabe an das Wort uns überhaupt die Augen öffnet. Denkt an Johannes 8, 31, 32. Wenn ihr an meiner Rede bleibt, seid ihr in Wahrheit meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Viele wollen frei werden, aber sie verstehen nicht oder sie beachten nicht den Weg in die Freiheit. Der Weg in die Freiheit ist nicht irgendeinen Vollmächtigen zu finden, der endlich einmal dich da rauspaukt aus deinen Bindungen. Der Weg in die Freiheit ist zu bleiben im Wort Gottes, zu bleiben in dem Reden Gottes. Und dann fange ich an zu sehen und weil ich anfange zu sehen, kann ich Schritte gehen und kann sagen, das ist Bitterkeit in meinem Herzen, das ist Rebellion, das ist nicht recht, ich habe Ansprüche an die Gemeinde, ich habe Erwartungen, von denen Gott mir nie erlaubt, dass ich die habe. Und dann kann ich umkehren, weil ich es sehe. Wer nicht sieht, kann nicht umkehren. Ich sprach gestern von dieser negativen Herzenshaltung. Jemand kann jahrzehntelang von dieser Wurzel der Ablehnung geprägt sein und sein ganzes Leben ist Fluch. Und andere mögen das sehen, dass Ablehnung sein Problem ist, aber er selber sieht es nicht. Er selber sieht es nicht. Dasselbe mit Stolz oder Selbstmitleid oder irgendwelchen anderen Dingen. Wir müssen diese Dinge sehen und wir fangen sie nur an zu sehen, wenn das Licht Gottes kommt. wenn das Wort Gottes sein Werk tut. Okay, aber ich will noch ganz schnell zum Schluss, ich weiß, es ist schon spät, aber diese Botschaft hatte drei Teile, zwei haben wir erledigt, der dritte wird auch so gegen 2:30 fertig sein. Seid in Geduld. Nein, das war ein Spaß. Der dritte Punkt ist extrem wichtig. Und ich nenne ihn hier mal Offenheit für Feedback und Korrektur. Was für ein schlechtes Thema. Ich könnte es auch nennen verbindliche Gemeinschaft oder die Gemeinschaft der Heiligen. Wenn Christen zusammen sind, die Art und Weise, wie sie miteinander sind, ist grundsätzlich anders als im Kaninchenzüchterverein oder im Schützenverein. Es gibt etwas, was die christliche Gemeinschaft, die Gemeinschaft der Heiligen unterscheidet von allen anderen Formen der Gemeinschaft. Und das ist die Verantwortung, die wir füreinander haben. Und das ist ein Herr, der über uns wacht, dass wir lernen, einander zu dienen, wie er will, dass wir einander dienen. Und es ist so notwendig, dass wir einander dienen mit Feedback. Das heißt also, dass wir kommentieren seinen Weg. Dass wir sagen, du, ich sehe wirklich, ich habe es auch in ein, zwei Fällen gemacht, ich sehe wirklich seit meinem letzten Besuch, wann war ich hier, November, habe gesagt, Thomas, ich sehe echt starke Veränderungen bei dir. Ich bin total begeistert. Ein halbes Jahr und ein Mensch verändert sich. Vielleicht du siehst es nicht, weil du Thomas jeden Sonntag siehst, aber ich komme ein halbes Jahr später wieder und ich sehe gravierende Veränderungen bei ihm. Und ein anderer sieht bei dir mehr, als du selber siehst. Und es ist ermutigend, wenn jemand sagt, Mann, ich sehe, dass du da klarer wirst, dass du entschiedener wirst, dass da mehr Licht ist, mehr Transparenz, mehr dies, mehr das, mehr jenes von Jesus. Das ist wichtig, dass wir da einander ermutigen. Und wir sollen das tun. Wir sollen das dem anderen melden und zeigen, hey, was wir sehen. Was siehst du an deinen Geschwistern? Und wenn du was siehst, drück es aus. Das ist, was wir zu tun haben. Einander ermutigen, sagt das Wort Gottes. Einander ermahnen. Das ist das gleiche Wort, was zwei Bedeutungen hat. Ermutigen und ermahnen. Ja? Oder vielleicht auch nicht so schöne Dinge. Du sagst, Mensch, also du, als ich das letzte Mal dich gesehen habe, du hast mehr gestrahlt und mehr geleuchtet und da war mehr Freiheit und mehr Klarheit über dir und jetzt irgendwie ist das alles so ein bisschen versackt und versandet. Was ist los? Was ist passiert? Wo bist du abgewichen? Wo hast du Dinge irgendwie Raum gegeben in deinem Herzen? Vielleicht hast du Worte zugelassen von Menschen. Die Bibel sagt, es gibt Menschen mit einer bitteren Wurzel, die gehen durch die Gemeinde und ihre Worte verunreinigen andere. Und wenn du diese Worte in dein Herz lässt, dann kann auf einmal deine Sicht von anderen Menschen, von der Leitung oder von anderen Geschwistern auf einmal getrübt werden. Auf einmal wirst du misstrauisch. Das ist das Werk der Finsternis. Und wir müssen, wie die Bibel das sagt, Acht haben auf solche Leute, die umhergehen und Samen des Misstrauens und der Bitterkeit und des Argwohns säen in die Herzen. Wir müssen auf diese Menschen Acht haben und in Liebe ihnen das Handwerk legen und sagen, so wird hier in dieser Gemeinde nicht mehr gesprochen. Weil wir alle haben uns verpflichtet, nach diesem Buch zu gehen. Du auch. Gerade eben hast du gesungen, Jesus ist Herr, also bitte. Jetzt tu Butter bei die Fische. So sagt man das im Ruhrgebiet. Butter bei die Fische. Die können nicht so richtig Deutschen, die sprechen ein bisschen komisch. Aber was sie meinen ist, die Sache muss rund sein. Wenn das eine, dann gehört das andere auch noch dazu. Und das ist, was wir tun müssen, ein bisschen Butter bei die Fische. Die Gemeinde ist der Ort, wo Gott an unserem Herzen operiert. Und er gebraucht die Kommentare und die Ermutigung und die Ermahnung der anderen Geschwister. In 1. Petrus 5, Vers 5, zweiter Teil, alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Und wenn du mir etwas sagst und ich sage, ach, was erzählst du, das ist doch Quatsch, das ist doch gar nicht so, du sagst mir irgendetwas über mich, über meine Person, über mein Leben oder mein Dienst und ich sage, ach, ist doch völliger Unsinn, was willst denn du da, was erzählst denn du da? Ich bin arrogant, ich bin stolz. Demut heißt, ich nehme an und lass das an mich ran und prüfe das und bedenke das, was der andere über mich sagt. Ich kämpfe nicht dagegen, ich lasse das an mich ran. Vielleicht trifft nicht alles zu, aber ich wehre nicht von vornherein ab, sondern ich lasse das zu. Und dann prüfe ich das vor Gott. Und vielleicht frage ich dann noch ein paar andere. Du, der hat das und das über mich gesagt. Ist das so? Siehst du das auch bei mir? Ja. Aber was der Stolze tut, er weiß, dass er keine Probleme hat. Und er wehrt das alles ab und damit ist die Sache fertig. Und Gott kann die Worte des Bruders, der Schwester, nicht gebrauchen, ihn zu verändern. Gemeinschaft der Heiligen heißt, wir sind offen füreinander und wir dienen einander mit Ermutigung, mit Lob, mit Bestätigung und mit Ermahnung und Korrektur. Das ist, was wir tun sollen. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Und eine Gemeinde, die nicht das praktiziert, ist nicht eine Gemeinde nach dem Willen Gottes. Egal, wie viel Heiligen Geist sie da beansprucht. Gott möchte, dass wir da in seine Ordnung kommen. Und diese Art von Verantwortung füreinander ist ein mächtiges Werkzeug, uns zu verändern. Uns zu verändern. Ich sage dir, wenn du tief drin hängst im Selbstmitleid und jemand kommt, legt seinen Arm um deine Schulter und sagt, lieber Bruder, komm, lass uns zusammen aufstehen gegen diese Lügen des Selbstmitleids. Entweder du sagst, was willst du hier? Mach dich vom Acker! Wer hat denn dir erlaubt, in mein Leben zu sprechen? Weiche hinter mich, Satan. Ja? Dann sind wir im Stolz, sind wir in der Arroganz, in der Unabhängigkeit. Weil für uns gilt nur, was wir über uns fühlen. Und wir fühlen, wir haben kein Selbstmitleid. Und wenn wir sagen, wir haben kein Selbstmitleid, oder wenn wir fühlen, wir haben kein Selbstmitleid, dann haben wir eben keins. Und was willst jetzt du? Aber Demut ist offen und ist bereit, etwas anzunehmen. Und wir lassen uns hineinleiten in den Gehorsam Gottes Ordnung gegenüber. Alles andere ist nicht christliche Gemeinschaft. Und da wird sich in Zukunft zeigen, wer welchen Weg gehen will. Wer möchte nur am Sonntag sein Pflichtprogramm absolvieren, ohne echte Beziehungen? Oder wer möchte wirklich den Herrn kennenlernen und erlauben, an seinem Herzen zu wirken, der wird sich der Gemeinschaft stellen und wird Beziehungen haben und wird seine Verantwortung übernehmen, indem er betet für die anderen, indem er sie segnet, indem er ermutigt und Feedback gibt und Korrektur und Ermahnung. Das gehört dazu. Wir müssen lernen, das auf die richtige Art und Weise zu tun. Man kann eine Menge Fehler machen. Aber dass es eine Gefahr gibt, Fehler zu machen, heißt nicht, ja, dann lasse ich das lieber sein. Ja? Wenn ein Kind lernt, Fahrrad zu fahren ohne Stützräder, da gibt es große Gefahr, eine Menge Fehler zu machen. Glaub es mir. Man kann rechts runterfallen, man kann links runterfallen, man kann auch über den Lenker absteigen. Ja? Trotzdem sagt das Kind nicht, ja, es gibt Gefahren, also will ich lieber nicht Fahrrad fahren lernen. Dasselbe ist mit Blockflöte und Gitarre und Orgel oder Schreibmaschine oder irgendetwas. Alles, was schwierig ist, muss geübt werden. Und man macht auf dem Weg eine Menge Fehler. Und einander zu ermahnen, muss geübt werden. Und die Gefahr, dass es Fehler gibt, ist nicht die Entschuldigung. Ich lasse das aus. Ich berühre das nicht. Ich will das nicht in meinem Leben haben. So, da wird die Trennungslinie kommen zwischen neutestamentlicher Gemeinde und einem Sonntagsclub. Da genau verläuft die Trennungslinie. Nicht, ob man die Hände hochhebt und in Zungen singen kann, sondern will man sich einander unterordnen. In Demut diesen Umgang suchen und pflegen. Das wird der Punkt sein. Und der Heilige Geist wird mit denen weitergehen und denen Schätze offenbaren, die sich demütigen. Dem Demütigen gibt Gott Gnade. Das heißt, er beschenkt ihn mit etwas, was er sich nie arbeiten könnte und was er sich nicht verdienen kann und soll. Und er beschenkt ihn mit etwas, was er nie aus sich heraus erreichen könnte. Und Gott hat so viel Gnade, nicht nur die Gnadengaben, so viel mehr, die Gnade, ein Segen zu sein, die Gnade, den Plan Gottes für unser Leben zu finden, die Gnade, in das Bild Christi umgewandelt zu werden, die Gnade, ein festes Herz zu bekommen. All das sind Dinge, die Gott anbietet und die brauchen wir. Und die Stadt braucht solche Menschen, die das haben. Und das Wort Gottes ist so klar darin, dass wir Verantwortung füreinander haben. Am Anfang habe ich schon die Schriftstelle vorgelesen, Hebräer 3. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Die Gemeinschaft, die Verantwortung füreinander bewahrt uns davor, dass in uns ein böses Herz des Unglaubens aufwächst. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Hebräer 10, 24, lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Und letzte Schriftstelle, Hebräer 12, jagt dem Frieden nach mit allen und nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achtet darauf. Schaut genau hin, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Wir sollen darauf achten und wenn wir es wahrnehmen, etwas dagegen tun. Und natürlich ist es nicht einfach, zu jemandem zu gehen und zu sagen, du weißt du, ich mache mir Sorgen, weil ich spüre so eine Bitterkeit in deinen Worten. Die Art, wie du sprichst über die Gemeinde, über deine Geschwister, da ist so viel Bitterkeit drin. Natürlich kostet es etwas. Aber es gibt eine Chance, dass der Heilige Geist diese Worte benutzen kann, die Person zu überführen. Und wenn das 3-4 Mal passiert, unabhängig voneinander, unabgesprochen, dann ist die Chance, dass die Person zu Hause sitzt und sagt, der hat es mir gesagt, die hat es auch gesagt, ist da vielleicht was dran? Die Chance ist da, wenn sie auch nicht groß ist, aber die Chance ist da. Und Gott bietet seine ausgestreckte Hand an. Egal wie weit wir weg sind von ihm, egal wie verbittert wir sind, er gibt uns eine Gelegenheit zur Umkehr. Durch die Worte des Bruders, durch die Worte der Schwester. Wir haben Verantwortung füreinander. Und wenn wir die akzeptieren, werden wir frei werden von Menschenfurcht. Und das wird so gut sein für uns. Und Gott bekommt Raum, ein Werk an unserem Herzen zu tun. So, das sind die 3 Bereiche. Das Gebet der Hingabe. Herr, hier ist mein Herz. Lass es in Übereinstimmung kommen mit dir. Und dann die Hingabe an das geschriebene Wort Gottes, das Gott lebendig macht durch seinen Geist. Und das dritte, die Hingabe aneinander. Ich bejahe, ich bin hier in einer Gemeinschaft. Und in dieser Gemeinschaft gibt es Ordnungen. Und diese Ordnungen haben nicht die Gemeindeleitung erlassen, diese Ordnungen kommen von Gott. Und Gott sagt, wie ich reden darf und wie ich nicht reden darf. Gott sagt, wie ich mich benehmen darf und wie ich mich nicht benehmen darf. Gott sagt, wenn ich ein Eklat veranstalte, wenn ich im Hauskreis meine Geschwister brüsküre und irgendwie den Abend ihnen verderbe, indem ich da ausraste, dann haben sie ein Recht von mir beim nächsten Mal zu hören, wie ich darüber denke. Und ein kluger Hauskreisleiter wird sagen, pass auf, du gehst nach Hause und machst eine Denkpause. Und wenn du bereit bist, vor deine Geschwister zu kommen und das Ding zu nennen, wie es war, nämlich Bosheit und Zorn und Rebellion, und du bittest um Vergebung, dann darfst du wieder kommen. Und wenn du das nicht tust, dann bleibst du weiter zu Hause und hast Bedenkpause. Wie sollen die Leute mit diesem Menschen umgehen, der kommt nächsten Mittwoch oder Donnerstag oder Freitag ganz fröhlich wieder in den Hauskreis und es ist nie was gewesen. da ist eine Wand dazwischen, weil alle merken, hey, da fehlt noch was, da steht noch was aus, da muss noch was in Ordnung gebracht werden. Und sie werden höflich sein und freundlich sein, aber das Lächeln wird einfrieren, weil da etwas nicht stimmt. Wenn du deinen Bruder verletzt hast, deine Schwester verletzt hast, du musst hingehen, sonst wird diese Beziehung auseinandergehen. Da ist eine Wand. Und diese Ordnungen hat Gott gegeben und er erwartet von jedem Einzelnen, diese Ordnung zu respektieren, egal wer es ist. Und auf diese Art und Weise arbeitet Gott an unserem Herzen. So, habt ihr eine Vorstellung, worauf jetzt das Augenmerk zu richten ist, was das Programm ist? Herzenshingabe, Wort und Hingabe aneinander. Und Gott wird ein tiefes Werk tun. Halleluja. Seid gesegnet. Vater, ich danke dir für diese Gemeinde. Ich danke dir, dass du deine Ordnungen aufrichtest. Ich danke dir, dass die Tür für den Feind zugemacht wird und dass die zerstörerischen Dinge aufhören, weil Worte des Lebens gesprochen werden und weil das, was zerstört, nicht mehr toleriert werden wird und es wird bewertet werden, so wie du es bewertest und der Friede wird kommen und die Freude über dich wird kommen und die Freude aneinander wird kommen und die Freude, ein Segen zu sein in der Stadt oder in anderen Regionen, wird kommen und wird wachsen und du wirst Menschen dazu bringen, die hier Heimat finden, die hier Zuhause finden, die hier Heilung finden und ein neues Leben finden unter deiner Herrschaft. Vater, wir danken dir für gute Absichten für diese Gemeinde und ich segne diese Gemeinde. Ich segne diese Gemeinde mit ganz viel Liebe zu deinen Ordnungen, mit ganz viel Liebe zu deinem Wort, mit einer großen Hingabe, mit einem Verlangen. Wir wollen, dass unser Gott sich hier wohlfühlt und deswegen übernehmen wir unsere Verantwortung und wir werden nicht mehr unsere Augen verschließen und unsere Ohren verschließen vor Dingen, die deinen Geist hier betrüben in unserer Mitte. Wir übernehmen Verantwortung zu deiner Ehre. Halleluja. Halleluja. Amen. 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 Halleluja.